Foto-Podcast 190. Hallo, liebe Leute. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu dem André Korte, mit dem ich mich über seine letzte Fotoreise oder Urlaubsreise nach Brasilien in den Amazonas unterhalten werde. Ich muss mich jetzt schon entschuldigen für die nicht so tolle Tonqualität heute, weil ich, kleines Cleverle, habe nämlich mein Audio-Device in Berlin liegen lassen und momentan bin ich zu Hause und mache mich jetzt auf den Weg, die fast 300 Kilometer zum André Korte. Also macht's gut, bis später, ciao. Hallo, liebe Fotopodcast-Hörer. Ich bin hier heute Morgen mit dem André Korte, sitze hier in seiner Küche. Hallo, André.
Hallo, Andreas.
Ja, da sind wir schon wieder. Ich habe mir gedacht, wir unterhalten uns nochmal über deine Reise. Hatten wir ja vorher auch schon, hatten wir schon besprochen, dass wir uns nochmal unterhalten wollen. Und da bin ich jetzt mal kurz hier in Recklinghausen in der Ecke, ne?
Genau, genauer gesagt in Mahl, aber Recklinghausen sagt den meisten Leuten eher was.
Ja, das kennt man irgendwo.
Ja. Auf dem Autobahnschild.
Wahrscheinlich. Ja, super. André, du warst in Brasilien.
Genau. Genauer gesagt war ich 2 Wochen in ungefähr 100 Kilometer, 120 Kilometer weit entfernt von Manaus. Das ist die größte Stadt oder eine der größten Städte nahe des Amazonas.
Mhm.
Und dort habe ich in 3 verschiedenen Lodges nennen die sich, weil sie sich wahrscheinlich Hotel nicht nennen dürfen. Also sagen wir mal, sehr einfach gehaltene Bretterbuden mit Matratze und Moskitonetz.
Ah, okay.
Strom gab es sogar nachts, ja.
Wasser gab es auch, ja.
Kaltes Wasser direkt aus dem Amazonas gab es auch, ja.
Oh, kaltes Wasser.
Nur kaltes Wasser. Und Strom ab 18 Uhr, damit die Ventilatoren und das Licht funktioniert über einen Generator.
Dass die Moskitos weggeblasen werden quasi.
Da waren erstaunlicherweise gar nicht so viele Moskitos, wie man möchte.
Ah,
weil wir Regenzeit hatten und dementsprechend ziemlich viel fließendes Wasser da ist. Und sehr viel fließendes Wasser, was dazu geführt hat, dass die Moskitenpopulation da nicht so groß ist.
Die werden quasi weggeschwemmt.
Und es soll wohl auch noch was mit dem pH-Wert zu tun haben. Beim Amazonas an der Ecke, wo ich war, da laufen verschiedene Flussarme auch noch zusammen, die das Wasser ein wenig sauer machen. Und durch diesen Säuregehalt sollen wohl dann auch die Moskitolarven nicht sich so gut entwickeln können.
Ah, oh, siehst du mal.
Ja. Ja, man lernt.
Man lernt, ja. Ja, wo man wahrscheinlich auch lernt, ist, wenn man das mehrmals macht und fängt mal an, seine Reisetasche zu packen.
Das ist eine Herausforderung, besonders weil man immer im Kopf behalten muss, nicht zu viel mitzunehmen, weil alles irgendwann dann auch zu einer Belastung werden kann. Wir waren ja auch nicht nur in einer Lodge, sondern in mehreren, muss das immer weiter tragen, das Ganze. Und die Luftfeuchtigkeit ist natürlich, so wie man sich das so im Regenwald vorstellt, ne? In der Regenzeit.
War jetzt Regenzeit?
Es war Regenzeit,
ah,
ja.
Okay.
Allerdings so die Übergangsphase und nicht so, wie sie die meisten Mitteleuropäer sich das vorstellen. Regenzeit bedeutet nicht, dass es die ganze Zeit nur regnet.
Ja, klar.
Es sind kurze, extrem starke Schauer, die Luftfeuchtigkeit natürlich immer schön hochhalten und auch den Amazonas über die Ufer treten lassen, sodass das Wasser wohl 12 Meter höher war als in der Trockenzeit.
12 Meter?
Yep, ich habe.
Oh, das ist eine Ansage.
Das ist eine Ansage, genau. Das haben wir auch erst realisiert, als wir in einer Lodge waren, die komplett auf Stelzen gebaut waren. Und wir dachten, ach, das sieht ja alles ganz süß aus, so kleine Stelzchen. Ja, und eigentlich waren wir in den Baumkronen die ganze Zeit und wir haben das gar nicht gemerkt.
Ach ja, das ist ja heiß.
Ja. Und was die Tasche nochmal angeht, ist das Problem, alles, was man an elektrischem Equipment dabei hat, muss man extremst vorsichtig sein. Mein Handy hat fast den Geist aufgegeben. Es hat angefangen, Programme von alleine zu öffnen und selber Sachen auf der Tastatur zu schreiben.
Ja, hört sich nach Feucht an.
Hört sich nach extremer Luftfeuchtigkeit an, genau. Und dementsprechend habe ich auch Taschen, die wasserdicht sind, dass dann auch die Kleidung, ich habe so Ortliebtaschen, damit die Kleidung auch nicht nach ein paar Tagen anfängt, von alleine ohne getragen zu werden, zu muffeln. Das passiert nämlich auch.
Ja. Ja, ich habe, wir waren vor vielen, vielen Jahren, waren wir mal der Dominikanischen Republik.
Ja.
Und da scheint aber die Regenzeit dann im Amazonas zu einer anderen Zeit zu sein als dort, weil da fängt das meistens so September an.
Ja, das ist gut möglich.
Mitte August, September, sowas.
Ja.
Und das war auch, also da regnet es nicht nur, sondern da kommt es mal runter. Ich würde sagen, in einer Qualität eines Platzregens. Ist aber auch schnell wieder dann vorbei.
Ja, also die, es war so, dass wir wirklich innerhalb, wir waren ja effektiv, also wir waren 3 Wochen unterwegs, davon 2 Wochen wirklich effektiv dann vor Ort im Amazonas. Und da haben wir einmal eine Kanutour um 1 Stunde nur nach hinten verschieben müssen, weil es geregnet hat. Und das andere Mal, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt in dieser Situation, weil so viele schöne Tiere da waren, nicht zurück ins Hotel, obwohl die großen schwarzen Wolken kamen.
Okay.
Und da habe ich gesagt, man muss wenigstens im Regenwald einmal den Arsch nass gekriegt haben. Mhm. Darf ich das sagen? Ja, darf ich.
Darfst du sagen.
Und das war dann wirklich bis auf die Unterhose natürlich. Ne?
Ja, klar. Nass ist nass. Ne?
Nass ist nass. Eben, aber es ist ja nicht wie hier. Ne? Man friert ja nicht. Man ist ja nur nass.
Stimmt, ja. Das hat was, ne?
Und man wird auch wieder trocken. Die Sonne kommt dann raus und dann... Trocknet man irgendwann. Ja gut, natürlich bei der hohen Luftfeuchtigkeit ist das ja auch ein bisschen schwierig.
Das ist natürlich ein bisschen eklig, ein bisschen klebrig dann, aber...
Aber es ist sowieso alles klebrig. Davon muss man sich sowieso verabschieden.
Es hat kein 5-Sterne-Hotel.
Ja, alleine bei der hohen Luftfeuchtigkeit in Kombination mit der Sonnencreme, weil ich bin jetzt auch ein mitteleuropäischer Hauttyp und würde sonst ein Stück Fleisch bei 1200 Grad eigentlich nur verbrennen. Und nicht garen und dementsprechend 50er Sonnencreme. Und ich habe mir trotzdem an einem Tag, wo wir zur Mittagszeit unterwegs waren, trotzdem habe ich einen Sonnenbrand bekommen.
Pelz verbrannt,
ja. Es ist schon sehr hart, schon sehr heiß da.
Ja, ja, was tust du denn? Also nee, wir fangen einfach mal vorne an. Jetzt geht es Richtung Flughafen.
Ja.
Was für ein Material hast du denn dabei gehabt? Fangen wir erstmal an.
Also fototechnisch habe ich mich vor einem Dreivierteljahr komplett in Richtung Fuji entwickelt, also umentschieden. Einfach aufgrund dessen, dass mir das Canon-System hauptsächlich zu schwer war. Und ich schon das, man kann das ja, wissen wir alle selber, kaum in den Koffer packen, sondern muss das immer mit dem Handgepäck mit sich rumschleppen.
Genau.
Und nachdem ich dann das Handgepäck von meiner Lebensgefährtin komplett okkupiert hatte und nur noch 1 Kilo frei war für sie, habe ich mir gedacht, da muss was passieren.
Für den Schminkspiegel hast du noch Platz, Schatz.
Ja, nimm noch ein paar Socken mit. Ja,
muss reichen.
Das hat sie dann zwar akzeptiert, aber ich habe mir gedacht, das kann so nicht weitergehen. Man muss es ja auch immer von A nach B tragen und diesmal war es mit relativ viel also wir hatten ja mal ein Basislager, aber das ist ja nicht auf allen meinen Reisen. So oft trage ich ja alles die ganze Zeit mit mir durch die Gegend. Naja, das Fuji-System, ich habe zwei X-T2 und ich habe für meine Lebensgefährtin noch jetzt vor kurzem die X-T20 geholt. Das ist natürlich alles sehr schön, weil die alle drei denselben Sensor und das Autofokussystem haben.
Ah, okay.
Das heißt, wenn ich Bilder von ihr oder von mir dann in Lightroom importiere, dann kann ich die alle gleich mit meinen Presets behandeln und mussten dann nicht überlegen, welche Kamera ich verwendet habe, welcher Sensor, welche ISO ich verwenden kann, sondern es ist alles immer derselbe Workflow. Mhm. Und das ist halt mir ziemlich wichtig, weil ich auch vor Ort nicht darüber nachdenken kann oder möchte, wie jetzt die Kamera einzustellen ist. In den Situationen, in denen die Tiere vor mir sind, in denen die Vögel da sind, die sind teilweise, das ist ja nicht so, dass die dann auf mich warten, sondern die sehen mich dann und ich habe teilweise nur 2 Sekunden oder eine Sekunde.
Ja. Hochreisen, klack, muss stimmen.
Und muss stimmen. Und wenn ich dann noch darüber nachdenken muss, wie ich jetzt meine Kamera einzustellen habe, dann ist die Situation vorbei.
Klar.
Und deshalb brauche ich Kontinuität. Egal welche Kamera ich hochreise, es muss im Endeffekt dasselbe. Ich muss dasselbe Autofokussystem haben, ich muss es gleich einstellen können. Deshalb auch 2 X-T2, auch wenn es nicht so ganz günstig war.
Ja.
Für mich jetzt.
Okay. Was hast du an Glas dabei?
An Glas dabei habe ich diesmal mehr gehabt, als ich es brauchte. Einfach, weil ich noch ein bisschen auch Gepäck frei hatte. Weil ich für andere Reisen das gewohnt war mit 15 Kilo und noch inklusive Schlafsack und so. Und diesmal durfte ich 23 Kilo mitnehmen.
Oh.
Da wusste ich gar nicht, was ich alles mitnehmen soll. Dementsprechend habe ich dann das 100-400 habe ich dabei gehabt mit dem Telekonverter.
Das ist auf Kleinbild gerechnet? Oder?
Das ist das Objektiv ist 100-400, dann den 1,4er Telekonverter und dann am Crop-Sensor. Also sind das insgesamt knapp war irgendwas zwischen 800 und 900 mm Brennweite. Mhm. Mhm, ja. Das ist auch das war auch das Objektiv, was zu 99,9% aufsaß. Mhm. Weil ich es nicht geschafft habe, mich geistig zwischen dem Weitwinkel und dem extremen Telebereich im Kopf auch hin und her zu springen. Wenn man die ganze Zeit nur so fixiert ist auf Kleinigkeiten, die man mit dem Auge nur als schwarzen Punkt erkennt, sag ich mal teilweise, kleine Vögel oder auch Tiere, die sich irgendwo in den Bäumen verbergen, dann habe ich es nicht geschafft oder es ist mir unheimlich schwer gefallen, mich dann auf die weiten Panoramen und so weiter mich umzustellen.
Hätte man denken können, ne? Auf der einen die lange und auf der anderen irgendwie ein Weitwinkel.
Ich habe es dabei gehabt, aber zu meiner Schande muss ich gestehen, das war sonst eigentlich nicht der Fall, aber dadurch, dass ich so teelicht diesmal war, ist es mir unheimlich schwer gefallen, dann auch Landschaftsbilder, sag ich mal, zu nehmen. Ich habe mich diesmal auf Vögel und Tiere spezialisiert.
Ich finde das interessant.
Ja, es ist in Costa Rica oder anderen Ländern ist es mir leichter gefallen. Da war ich dann allerdings auch mit meinem Canon-Equipment unterwegs bei etwa 400 mm. Und da ging das noch, aber diesmal habe ich es nicht geschafft. Was aber dazu geführt hat, dass ich mich wunderbar extremst mit meinem Autofokussystem auskenne. Ich habe die Fuji kann man ja so einstellen, wie man das möchte. Mhm. Das heißt, ich kann meine verschiedenen Knöpfe und alles so einstellen, wie ich es brauche. Und fünf Knöpfe sind alleine nur für mein Autofokussystem. Und dadurch, dass ich die Kamera 8 bis 10 Stunden jeden Tag jetzt in der Hand hatte, für 14 Tage, brauche ich nicht mehr drauf gucken, um genau zu wissen, welchen Punkt ich wo im Menü einstelle, um auf die Kamera zu gucken.
Ist quasi in die Hand angewachsen.
Ja, definitiv. Das war ja auch nur in der Hand.
Ja.
Gut, andere Sachen habe ich noch dabei gehabt. Ich habe noch ich rede mal einfach im Kleinbild-Äquivalent, damit die Leute das besser verstehen. Das war dann als dann ein 16-35 Blende 4, so ein Ultraweitwinkel, ist noch so leichte Reportage, nenne ich es jetzt mal.
Weil das 35er ist ja so dieses typische Leica-Reportage-Format.
Genau, ja. Und ansonsten hatte ich noch meine Festbrennweiten dabei. Ich habe noch ein 50mm 1,4, was ich allerdings gar nicht verwendet habe, und ein 35mm 2,0 habe ich auch noch. Das, weil es sehr schön klein, sehr klein ist und unauffällig. Mhm. Ich hatte gehofft, mehr Menschen auch zu sehen. Allerdings kommt man mit den indigenen Völkern weil ich bin ja nun mal nur Tourist, kommt man nicht in Kontakt. Die 3 Lodges, wo wir waren, waren die am weitesten gelegenen Lodges innerhalb des Amazonas, wo man sich einbuchen konnte.
Ja.
Und ich habe auch versucht, vor Ort noch irgendwie Kontakte zu knüpfen, aber mir wurde immer wieder gesagt, es ist nicht möglich, weil dort die indigenen Völker leben und dementsprechend...
Die sind nicht so abgeschottet.
Die sind abgeschottet, damit die nicht von unserer Kultur quasi aufgefressen werden. Weil wenn zu viel Kontakt entsteht, dann hat man ja unsere Kultur, wenn man dann die ganz tollen Dinge zeigen und so weiter und so fort, dann will hinterher keiner mehr Bauer sein oder keiner mehr auf die Jagd gehen und so weiter und so fort. Dementsprechend wird da ziemlich der Riegel vorgeschoben, was auch zum Schutz der Völker, glaube ich, vernünftig ist.
Ja, absolut.
Ja, was habe ich noch dabei gehabt? Jede Menge Ladeequipment, weil ich ja nie weiß, also 10 Akkus habe ich dabei.
Ja. Wie hast du die aufgeladen?
Ich habe ja nachts Strom gehabt.
Ah, stimmt,
nachts habe ich Strom gehabt.
Ah, da war was, ja.
Nachts gab es Strom, genau. Teilweise über einen Generator, damit dann die Lampen leuchteten und dann auch mal ein Ventilator betrieben werden konnte.
Hast du dich darauf verlassen, dass du auch Strom hast, oder? Hast du noch irgendwelche Solarzellen oder sowas?
Nee, die habe ich nicht. Einfach aufgrund dessen, dass ich sonst immer viel unterwegs bin. Und die müssen ja liegen. Und das braucht ja auch so seine Zeit, so ein bisschen, bis die funktionieren. Und die wiegen ja nun mal auch, so ein Panel.
Du, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe so ein Ding noch nie in der Hand gehabt. Ich dachte immer, die kommen hinten auf dem Rucksack oder sowas.
Das habe ich auch gedacht. Aber dadurch, dass ich habe mich da so ein bisschen eingelesen gehabt. Es kann sein, dass mich jetzt anderen Podcast-Zuhörer eines Besseren belehren, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da irgendwelche Infos habt.
Kommentare, ne?
Kommentare, immer wieder gerne. aber die Dinge, die ich gefunden habe, waren dann ziemlich schwer und teuer und würden sich meiner Meinung nach nur rentieren, wenn ich wirklich keine andere Möglichkeit habe, an Strom zu kommen. Ansonsten kann ich, glaube ich, lieber einfach Powerbanks mitnehmen oder so, weil die müssen, die haben, entfalten ihre volle Kapazitäten, glaube ich, erst dann, wenn sie wirklich korrekt ausgerichtet sind und die, ja, die Sonne dann auch komplett da drauf scheint. Sonst geht dann die Leistung rapide runter, ja, und die wiegen halt. Und mein größtes Problem, deshalb bin ich ja auch unter anderem zum Fuji-System gewechselt, ist das Gewicht. Und ich habe jetzt 2,5 Kilo Gewicht an Linsen und so gespart, um mir das dann für einen...
um mal 5 Kilo oben drauf zu packen.
Ja, so viel wird es nicht sein, aber so 1,5, 2 Kilo wiegen die Dinger schon, je nachdem, wie groß, ja, und wie viel Leistung.
Ja gut, da ist Glas drin. Ich meine, nicht umsonst werden die immer in diesen Solarparks, ja, werden die immer ausgerichtet.
Wenn man irgendwo mit einem Wagen, mit einem Jeep unterwegs ist, wo es dann nicht so vielleicht aufs Gewicht ankommt und man dann auch sich so ein Basislager macht und das dann vielleicht 2 Tage da hängen lassen kann, könnte das eine super Idee sein. Mhm. Aber für mich bis jetzt nicht.
Okay.
Ich habe alles auf Mini-USB umgestellt. Das heißt auch mal, auch wenn das vielleicht nicht so super für die Akkus ist, habe ich das auf so Doppelladegeräte umgestellt von so No-Name-Firmen, die viele von euch wahrscheinlich kennen oder die du auch kennst.
Ja, klar.
Und dementsprechend brauche ich dann auch nicht so viele Auslandsadapter, weil ich ja alles dann, ich brauche nur einen Auslandsadapter.
Stimmt, du brauchst einen Adapter, hängst einen Dreierstecker dran, fertig. Genau. Oder 5 oder wie
auch. Ja, ich habe halt einen Auslandsadapter und dann habe ich mir so ein Multi-USB von Anker geholt. Da sind dann 4 USB-Ausgänge dran, ja, und die haben auch alle eine Kapazität irgendwie von 2,4 pro Kanal.
2,4 Ampere liefern die.
Genau, und das heißt, du hast dann auch genug.
Das sind ja schon fast 10.
Ja, deswegen hat es zusammen 8 oder 8,5 oder so. Also, ja, wenn du den Viert noch anschließt, dann geht es ein bisschen runter, aber vorher hat er noch die volle.
Cool.
Und dadurch dadurch, dass man bei Fuji in den Batteriegriff und in der Kamera auch die Akkus laden kann, war ich in der Lage, jede Nacht 10 Akkus zu laden.
Oh, cool.
Das heißt, einmal Strom bringt mich dann über, ja, dann mehrere kann Tage. Ich, ja, 2-3 Stunden und dann kann ich alle meine Akkus laden, dann kann ich mehrere Tage fotografieren. Oh, auch wenn den Fujis immer oder auch den Systemkameras immer vorgehalten wird, dass die so viel Akkus fressen, was sicherlich, wenn man viel durch das Display die ganze Zeit schaut, auch der Fall ist. Allerdings muss ich sagen, dass ich mit der Fuji X-T2, dem Batteriegriff, wo dann ja 3 Akkus drin sind, niemals am Ende den Akku tauschen musste oder dass die Akkus alle leer waren. Das habe ich nie gehabt. Und dementsprechend, und ich habe am Tag dann sicherlich auch schon mal 3.000, 4.000 Bilder geschossen.
Ich denke, man arrangiert sich ja auch mit seinem System.
Ja.
Man kennt die Grenzen irgendwann und dann kann man es auch einfach ganz gut einschätzen.
Ja, das stimmt.
Das ist, wenn ich...
Erfahrung.
Ja, einfach tun. Einfach tun, benutzen und da bekommt man das raus. Und ich glaube, es ist auch keine gute Idee, so eine Kamera kurz vor einer Reise zu kaufen. Definitiv nicht.
um zu trainieren, wir haben hier in Recklinghausen in der Innenstadt ein kleines Vogelhäuschen. Da kann man reingehen, da sind dann die Vögel frei um dich herum und da gehe ich dann quasi trainieren. Wenn ich dann eine neue Linse haben möchte oder so.
Ah, coole Idee. Ja,
ja, so ein Vögel. Weil so ein das Vogelhaus, sind, ja. Da sind viele Vögel, das heißt, ich muss nicht die ganze Zeit darauf warten, aber die sind sehr klein und wibbelig und wenn ich die fotografieren kann, dann werde ich das wahrscheinlich im Amazonas auch können. Wobei, das größte Problem, um nochmal wieder den Bogen zurückzuziehen, war halt, dass man ja mit, also wir waren hauptsächlich mit dem Boot unterwegs, es war ja Regenzeit, das heißt, viel Land war da nicht. Dementsprechend war ich eigentlich nur auf Booten, Stegen oder Hausbooten unterwegs, sodass nach so 14 Tagen alles nur noch geschwankt hat, wo ich an Land war. Und man paddelt halt wirklich mit dem kleinen Kanu oder dem Boot durch den Wald. Ne? Und ja, dann auch durch die Äste und
Kopf einziehen und so.
Und so. Das ist dann halt nicht so wie hier auf der Lippe oder so, sondern man durch den Wald, ne? Durch die Büsche.
Paddeln auf der Lahn.
Ja, paddeln durch die Büsche. Was natürlich dann dazu geführt hat, dass man die Kamera nicht immer in der Hand halten kann, weil man sich auch teilweise durchziehen musste durch die Äste und so. Wenn man dann, und als Mitteleuropäer, wenn man das nicht gewohnt ist, dann ist man ja im Amazonas blind. Tiere sind so gut getarnt.
Ja, ja, ja.
Wenn dich da nicht der Guide oder durch ein bisschen Erfahrung, dann du siehst die nicht. Die müssen dir genau erklären, guck dir den Baum an, siehst du den Baum, siehst du den Ast, siehst du das Blatt. Und dann irgendwann sagst du, nein, sehe ich immer noch nicht. Es ist wirklich so.
Hammer.
Es ist wirklich so. Je länger man dann da unterwegs ist und dann die Tiere auch vielleicht, die häufiger vorkommen, öfter sieht, dann lernt man zu sehen. Genau wie bei der Fotografie auch. Man lernt, worauf man achten muss, welche Anzeichen und worauf ich überhaupt schauen muss. Mhm. Und die Herausforderung war halt, durch den Wald mit dem kleinen Kanu, mit einer Kamera mit etwa 850 mm, schätze ich jetzt mal einfach, auf einem etwa handgroßen Vogel in 30 Meter Entfernung. Und das Boot bewegt sich auch noch.
Ja, ja. Eben war der Vogel noch ein Sucher.
Genau, ja, das wäre dann, wenn sich irgendeiner im Boot bewegt hat, um das auf Menschengröße zurückzuführen, ist das, und man versucht den Fokus zu halten und man bewegt sich selber nicht, ist das Gesicht, Fuß, ne?
Ja, ja, ja. bei fast 900 Millimetern, da machen so ein paar Millimeter unter Umständen am anderen Ende schon eine ordentliche Strecke aus, die man sich da bewegt.
Das ist richtig. Also hier, da habe ich auch wieder den Unterschied gemerkt. Wenn ich auf dem Land bin und mich freier bewegen kann als im Boot. Im Boot funktioniert das ja nicht so, nur im eingeschränkten Maße. Dann habe ich es geschafft, mit einer 125stel bei fast 850 mm durch meine Körperhaltung, Atmung, bei einer über 80% scharfe Bilder abzuliefern.
Ja.
Was da aber nicht möglich war.
Also ich und kann mir es ungefähr vorstellen, weil ich habe früher mal im Verein gepaddelt.
Ne? Ja.
Und ich weiß, wie wackelig solche Boote sind.
Ja, ja, dementsprechend habe ich auch eine sehr, sehr hohe Ausschussquote, die bei über 99% liegt, muss ich auch ganz klar sagen. Aber das weiß man ja vorher, deshalb habe ich ja auch die Zauberbox mir gekauft.
Genau, genau. Da schließt sich der Kreis.
Genau, dafür waren die auch. Leider musste ich diesmal sogar die Zauberbox nicht nur komplett als Backup, sondern auch als, also da lagen dann auch von zwei SD-Karten die Daten komplett nur drauf, da eine SD-Karte nicht verwendbar war, aufgrund von meinem eigenen Fehler, muss ich allerdings gestehen, weil ich eine 128 GB Speicherkarte noch für meine Lebensgefährtin hatte, mit der sie Videos aufgenommen hat, und leider hat nach 2 Minuten immer Die Videos haben aufgehört aufzunehmen, weil der das dann nicht mehr auf die Karte geschrieben hat, weil die Karte zu langsam war.
Zu langsam.
Und ich hatte das natürlich zu Hause ausprobiert, aber man nimmt ja nicht 5 Minuten Videos auf, um das zu testen, sondern dann halt so 30 Sekunden und ja, läuft.
Speichergröße ist nicht alles, ne?
Ja, ich habe halt gedacht, dafür reicht es bei ihr noch.
Ja.
Ja, das hat leider, deshalb fehlt mir dann hinterher genau, ich habe das genau kalkuliert gehabt und das hat wirklich gestimmt, aber diese 128 GB haben mir am Ende wirklich gefehlt. Genau, die haben mir gefehlt.
Ja.
Ja.
Ja, ärgerlich, ne?
So war das. Ja.
Und dann einfach zu tauschen?
Ja, also, das Problem ist, dass dann im schlimmsten Fall wäre dann der Puffer hätte zu lange gebraucht, bis der sich dann auf die Speicherkarte gerät hätte.
Ja, kenne ich von der Rennstrecke.
Ja, also ich sag mal, die XD2, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Bilder das sind, da können Sie mich wahrscheinlich andere Zuhörer kennen sich wahrscheinlich besser mit aus, aber ich sag mal so, nach 30 Bildern ist erstmal der Puffer voll. Ich bin jetzt aber auch keiner, der die ganze Zeit so drauf hält, sondern eher so in Intervallen schießt.
Aber 30 Bilder ist schon eine Ecke, also.
Ja gut, das sind dann 3 Sekunden oder so, ne?
Naja, aber trotzdem, also ist schon ein ordentlicher Puffer, meine ich. Ich habe jetzt, also ich fotografiere mit der 810, mit der Nikon. Ich würde behaupten, da passen keine 30 rein. Also RAW zumindest. Ne? Bei JPEGs ist es eine andere Nummer, aber wenn man das Ganze in RAW machen will, dann behaupte ich, da passen nicht so viel rein.
Ja, ich habe ja auch schon mit dem komprimierten RAW geschossen von Fuji.
Ja.
Ich habe mich halt vorher im Netz so ein bisschen umgeschaut, ob es da irgendwelche Meinungen gibt. Meinungen gibt es viele. Dann habe ich mir nach einer halben Stunde gedacht, was machst du hier eigentlich? Ich habe meine Kamera genommen und bin rausgegangen, wie man es machen sollte. Und habe einfach fotografiert und ich habe keinen nennenswerten Unterschied gesehen. Ja, es gab, wenn man Pixelpieper ist, in manchen Feinstdetails, leichte Unterschiede unter bestimmten Lichtsituationen, aber die waren für mich einfach dann zu vernachlässigen. Da würden jetzt andere sagen, ja, wie kannst du das machen, so teures Equipment oder so, aber dafür nutze ich dann ja auch wieder dieses Tool, wo ich mal im Google Plus einen kleinen Beitrag zugeschrieben hatte bei Google Plus, ja. Über diese Software, die quasi ein DNG aus deinen RAWs macht, um dann noch mehr aus den Bildern rauszuholen. Wo der Workflow ein bisschen unterbrochen wird, was nicht so mit Lightroom so einfach ist, aber dann wirklich nochmal eine gute Qualität rausholt.
Okay. Ich guck mal, vielleicht finde ich den Beitrag ja noch gar nicht.
Ja, die Leute, die Zuhörer können auch einfach mal sich bei Google Plus anmelden.
Genau, einfach mal in der Community anmelden und dann findet man das alles.
Ja.
Einfach mal nach dem André Korte und da findet man dann seine Beiträge. Super. André,
ja.
Du hast ja gesagt, da ist es unter Umständen recht feucht.
Sehr feucht.
Hast du deine Kamera irgendwie vor Wasser geschützt?
Also
Kamera und Elektronik, sage ich jetzt einfach mal.
Also es ist immer so, dass ich, auch wenn das jetzt vielleicht für die Umwelt nicht so gut ist, habe ich jede Menge Zipperbeutel dabei, in der dementsprechenden Größe.
Das ist eine sehr gute Idee.
Und ich habe mir regenerierbare Silikagel-Packungen geholt und davon nehme ich immer ein gutes Stück mit. Silikagel sind die sich...
Sind diese Päckchen, die immer bei genau. Elektronik...
Genau.
Mit in der Packung liegen.
Oder bei Schuhen, Lederartikeln
genau,
und so weiter genau. Und so fort.
Die saugen einfach so ein bisschen Feuchtigkeit raus.
Ja, ne? Und die machen das auch sehr gut, wenn man nicht die nimmt, die schon in den Paketen drin sind, weil die sind oft schon gesättigt oder sehr stark gesättigt.
Ah, okay.
Und dementsprechend kaufe ich mir die frisch und die sind dann auch nicht in so einer, da ist das Silikagel dann nicht in so einer Plastikhülle drin, sondern in so einem, ich würde sagen, eher so, sieht so ein bisschen aus wie so ein Beutel von so einem Teebeutel. Also, und die sind regenerierbar. Das heißt, bei 120 Grad im Backofen etwa eine halbe bis dreiviertel Stunde.
Ja, dann sind die wieder trocken.
Genau, dann sind die wieder frisch. Und dann auch sofort nicht irgendwo in die Tasche packen, sondern dann auch in einen Zipperbeutel, weil die sonst die ganze Zeit die Luftfeuchtigkeit aufnehmen.
Man soll es nicht glauben, aber selbst hier in unseren Breitengraden haben wir so meistens so 60-70% Luftfeuchtigkeit.
Ja, oft.
Das soll man nicht meinen, aber die saugen sich dann trotzdem voll und irgendwann...
Und im Amazonas war es halt so, dass die Luftfeuchtigkeit, naja, wie man sich das so vorstellt, es war Regenzeit, brauchen wir nicht drüber reden, über 90% bis 100% irgendwo.
Dabei dachte ich immer, 100% wäre unter Wasser.
ich habe es nicht gemessen, aber ich weiß definitiv, denn ich hatte selbst, obwohl das Fuji-System gegen Spritzwasser geschützt ist und Staub, hatte ich zwei Situationen, in denen beide Kameras, das obere Display, beschlagen ist, von innen. Das fand ich nicht gut.
Nee, das kann ich mir vorstellen.
Ja, das fand ich nicht gut. Da kauft man sich extra
so ein... Vor allem, wenn es beide sind. Ne? Wenn die beide dann hin sind, dann stehst du im Amazonas ohne.
Ja, die sind aber nicht hingewesen. Dadurch, dass ich die Silikagel-Packung dabei habe, habe ich das über Nacht drinnen gelassen. Dann war die Sache auch gegessen. Aber...
Hast du Silikagels in die Kamera reingestopft?
Genau, reingedrückt. In den nicht vorhandenen Spiegelkasten.
Genau.
Ja. Und das war aber nur in, zweimal war das. Und dann ansonsten andere Elektrogeräte, wie mein Mobiltelefon, haben dann auch angefangen, doof zu spielen nach zwei Tagen. Also Programme haben sich dann von alleine geöffnet, Sachen wurden von alleine geschrieben.
Lustiges Eigenleben.
Ja. Und so war das halt mit aller Elektronik. So mein Tipp dann für Leute, die das vielleicht auch machen wollen. Alles, was ihr nicht an elektronischen Sachen braucht, eure Smartwatch, euer Smartphone, wenn ihr es nicht wirklich braucht, lasst es zu Hause.
So eine Apple Watch, die kann man auch mit unter die Dusche nehmen, denke ich. Ja. Oder sogar schwimmen gehen mit.
Ja, okay, vielleicht ist es möglich, aber ich würde es einfach lassen. Es ist wirklich so, die erste Lodge war nur am Amazonas und die anderen waren halt, die eine war ein Hausboot und die andere war auf Stelzen. Die war
das, halt, das war dieses Baumhaus.
Genau, dieses Baumhaus, wo man dann den Baumkronen ist, ohne es zu merken. Ja, und die Luftfeuchtigkeit ist so hoch, da muss man gewappnet sein. Auch wenn es geregnet hat, denn wir haben, ich weiß nicht, habe ich das jetzt schon erzählt, als wir in den Regen kamen?
Vielleicht haben wir es vorher schon
erzählt. Ja, ich bin mir jetzt unschlüssig.
Wir haben nämlich vorher auch schon ein bisschen gequatscht. Erzähl es einfach nochmal.
Ich erzähle es einfach nochmal. Also im Endeffekt, obwohl es in Mitteleuropa ist, kriegt man nicht so wirklich, die Mitteleuropäer haben immer Angst, dass sie nass werden. Aber es ist ja nicht kalt und dementsprechend haben wir dann im Endeffekt einmal nur eine Kanutour um eine Stunde nach hinten verschieben müssen und das andere Mal sind wir nass geworden, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht zurück und die schwarzen Wolken interessieren mich nicht.
Wir ignorieren die jetzt
einfach. Wir ignorieren die einfach. Die haben uns aber nicht ignoriert und dementsprechend waren wir dann einmal nass bis auf die Unterhose. Aber es ist halt nicht kalt. Man ist nass. Das Equipment wurde auch nass. Ich habe dann so einen Zipperbeutel darüber gelegt in der starken Situation, wo es vorher noch ein bisschen geregnet hat. Dafür soll sie ja spritzwassergeschützt sein. Die Kamera hat dann weiter fotografiert. Denn das Traurige ist, in den Situationen, kurz vor dem Regen und kurz nach dem Regen, sind die meisten Tiere draußen. Die spüren das irgendwie. Vor dem Regen sind die irgendwie so ein bisschen aufgeregter. Dadurch, dass sie sich mehr bewegen, sieht man sie besser.
Das erkennt man ja auch von den Vögeln bei uns. Das ist ja auch so.
Und nach dem Regen haben die sich dann nicht, sind die dann unterhalb der Baumkronen, also unterhalb der Bäume unter den Blättern rausgekommen und haben sich getrocknet. Dementsprechend hatte man dann einen viel besseren Blick und ich wollte dann nicht zurück, weil ich die Situation ja einfangen wollte. Ja.
Ja, super. Hört sich super spannend an. Jetzt wollte ich mir noch ein paar Bilder von dir sehen.
Ja. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt noch nicht so, ich bin ja kein Berufsfotograf und es dauert auch immer etwas. Ich weiß auch nicht, ob ich das hier so sagen soll, aber die Ausschussquote war ziemlich hoch, dementsprechend brauche ich relativ lange, um meine Bilder zu sichten. Ich habe jetzt mal 3 Bilder fertig gemacht. Ich weiß nicht, ob es jetzt die besten aus dem aus meiner kompletten Reihe sind, aber es sind halt schon mal, es sind schon mal 3 zum Sehen.
Ja, also wir werden das versuchen. Also der André hat mir zugesagt, er gibt mir die Bilder. Dann können wir die in das MP3 einbetten. Also wenn ihr jetzt einen Player habt, der das unterstützt, dann werdet ihr jetzt das Bild sehen. Was sehen wir dann hier? Das sieht aus wie ein alter Afra.
Ja, und genau das ist es wahrscheinlich auch. Also die vor Ort oder auf Englisch nennen die sich Saki Monkeys. Die haben, die sehen wirklich aus wie ein schnauzbärtiger alter Mann.
Okay.
Mit einem ziemlich dicken, buschigen Schwanz. Und die sind auch nicht so, obwohl sie ziemlich groß sind, sind sie nicht leicht zu sehen.
Ach, dieser Schwanz gehört zu. Okay, das gehört auch dazu.
Das gehört auch noch dazu, ja. Der Schwanz ist ziemlich lang.
Ja.
Und der hat mir dann doch mal, ich glaube, in etwa 10 Sekunden Zeit gegeben, um ihn abzulichten, bevor er dann wieder in den Wald verschwunden ist.
In den Wald verschwunden ist.
Ja.
Ja, sehr schön. Also wir sehen hier relativ viel Gestrüpp, nenne ich es ganz einfach mal.
So ist es
auch. Und dieser Affe, der hebt sich nicht besonders toll von dem Baumstamm ab, sagen wir mal. Das ist schon relativ gut getarnt, will ich mal so sagen.
Ja, das ist so mit allen Tieren dort. Wenn man dort langläuft, dann sieht man eigentlich die Tiere sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Man kann das, man lernt das, ne? Man übt, aber es ist unheimlich schwer gewesen.
Also ich hätte jetzt auch eigentlich erwartet, dass bei 900 Millimeter fast, dass da mehr Unschärfe wäre. Also der Affe, der ist schon relativ scharf, in seiner ganzen Gestalt ziemlich scharf abgebildet. Hätte ich jetzt fast erwartet, dass es ein bisschen weniger Schärfentiefe da. Aber mit wo wir gerade bei sind, welche Blende hast du denn gewählt? Also das war ja das Bild, wo du sagtest, wo du bei fast 900 Millimetern umgerechnet. Ne? Also Kleinbild-Äquivalent wäre dann so
850, glaube ich, in etwa.
Auf Kleinbild
gerichtet? Auf Kleinbild gerichtet,
Da bist du ja noch weiter quasi.
Also wie gesagt, das sind ja 400 mm Objektiv mit dem Telekonverter und dann noch dem Crop-Sensor. Wenn ich jetzt nicht falsch rechne, müsste ich ja dann irgendwo Mitte 800 irgendwas liegen. Was natürlich, da wie man es sieht, es ist halt sehr, sehr dunkel. Ich hatte jetzt Glück, dass da so ein Lichtschein von der Seite auf den Affen getroffen ist. Da kommen wir auf eine Verschlusszeit. Ich müsste jetzt nochmal in die EXIF-Daten reinschauen, aber ich glaube, bei einer 500stel kommen wir auf etwa ISO 4000.
Okay. Das ist schon ordentlich.
Weil die Offenblende nun mal dann, ich glaube, 8 ist.
Ja.
Weil normalerweise ist ein Objektiv von 5,6, ja, dann nochmal eine Blende drauf durch den Telekonverter.
Der schluckt nochmal ein bisschen, ne? Ja.
Ja.
Oh, nicht schlecht, lieber Mann.
Ja.
Und hast du da irgendwie was stabilisiert? Also hat die Fuji
stabilisiert? Die Fuji hat einen Stabilisator, ja.
Die hat den Sensor stabilisiert?
Nein.
Nein?
Also die hat den Objektiv stabilisiert.
Okay.
Das haben, die Sensorstabilisierung haben, glaube ich, die Sonys und die Olympus. Die Fuji hat keine In-Camera-Sensorstabilisierung.
Okay. Ja, das ist aber schon beeindruckend. Da hätte ich jetzt... na gut, wenn du sagst, du hast relativ hohe Ausschussrate, dann ist es wahrscheinlich auch deswegen, dass du nicht nur den Fokus irgendwie auf einen falschen Ast gesetzt hast, sondern dass es auch viel verwackelt wahrscheinlich dann. Ne?
Ja, man sucht sich natürlich dann auch bei den Tieren, ist es ja wie bei Menschen, innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde ist die Körperhaltung eine andere, das Gesichtsausdruck eine andere. Und bei einem Affen ist es ja im Endeffekt nicht viel anders wie bei einem Porträt. Man will die Schärfe schon da haben, wo sie hingehört, auf den Augen.
Genau.
Und oft hat man dann ja bei so einer Entfernung dann auch schon den Fokus, bei dem Tier zum Beispiel, sehr prägnante Nase. Das heißt, der Fokus liegt oft auf der Nase und nicht auf den Augen.
Ja.
Auch wenn man meint, man hat so einen kleinen Sensorpunkt, aber wenn sich das Boot dann noch bewegt und der Affe sich bewegt, man selber sich bewegt. Ich habe mich auch so im Boot hin und her geschmissen, soweit es mir möglich war. Mhm. Ich bin abends im Hotel, sind mir dann erstmal die ganzen blauen Flecken und Schnitte und so überall aufgefallen, die ich dann in der Situation durch die Anspannung gar nicht bemerkt habe.
Ja, klar.
Ja.
Sitzt du dann im Boot oder stehst du?
Sowohl als auch.
Du oder
sowohl wie? Als auch. Also ich bin da ziemlich hart im Nehmen. Ich habe mich auch öfter hingestellt in dem Kanu.
Okay, keine Angst, dass da irgendwas über Wasser geht, inklusive dir.
Dann wäre das so gewesen.
Über Bord meine ich.
Dann wäre das so gewesen, ja. Dann so macht man sich dann einfach nicht so viele Gedanken.
Okay.
Wenn man so lässt, im Wasser sind ja doch noch ein, zwei andere Tiere vorhanden. Ja.
Ei, ei, ei.
Ja. Ein paar lustige Anekdötchen hätte ich da auch noch zu.
Ja, nur ja. Zu.
Ja, da gab es eine Situation, wo wir dann mit dem Boot eine Abkürzung eigentlich nehmen wollten, aber das Wasser nicht hoch genug war, sodass das Boot da nicht weiterkam, mhm, sodass wir dann ungefähr eine, ich sag mal, ich möchte jetzt nicht übertreiben, irgendwie so 30, 40 Meter durchs Wasser warten mussten bis zum Knie, was da halt bedeutet, durch Laub, durch ein braunes Wasser mit Ästen und man
null,
weiß...
Null Sicht.
Kein Millimeter Sicht. Und man hatte natürlich auch keine Schuhe oder keine Wasserschuhe an oder so. Das fühlte sich dann an, als wenn man durch nasses Laub läuft. Und man weiß halt, dass dort halt Spinnen, Alligatoren, Schlangen...
Okay.
Also ich sag mal, das... Ja, es war halt... Der Amazonas ist halt wirklich voll von Tieren und auch von vielen, sehr, sehr vielen Insekten. Und wenn man einen Baum angefasst hat, kann man eigentlich sicher sein, dass auf der Rückseite eine Spinne sitzt. Das ist definitiv.
Und woher so. Weiß ich jetzt, dass sie nichts tut?
Ja, das ist so eine Sache.
Ausprobieren.
Ja. Also die giftigsten Tiere haben wir hauptsächlich auf Nachtwanderungen oder nachts gesehen. Die Spider-Monkeys, eigentlich unauffällige, etwas kleiner als ein Handteller große Spinnen, die jetzt nicht zu den Riesen da gehören. Aber die sind relativ giftig. Dann gibt es noch Skorpionspinnen. Die haben eine Körper von ungefähr so einem iPhone, würde ich sagen, von der iPhone-Größe. Und dann lange auslegende Arme von etwa 20 Zentimetern in jede Richtung. Also echt? Das sind große, da musste ich drüber springen. Also die sind nicht giftig, das sind hauptsächlich nachtaktiv. Mhm. Die haben diese langen Arme, um sich nachts ihre Beute zu erfühlen.
Ach ja.
Und die sehen so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Skorpion und Albtraum. Ich habe auch ein paar Fotos von denen machen können, allerdings braucht das ein bisschen mehr an Nachbearbeitung, weil Fotos nur mit einer Taschenlampe nachts bei Blende 5,6, es ist schwierig gewesen. Es ist schwierig, aber ich glaube, dass da ein, zwei verwertbare Bilder dabei sind.
Ah, super.
Die aber jetzt noch nicht ins Portfolio gewandert sind. Ja, Und diese Tierchen, machen natürlich auch nicht vor, bleiben natürlich auch nicht nur im Dschungel, sondern die kommen natürlich auch mal ins Zimmerchen. Ne?
Die sind natürlich neugierig, vor allem, wenn es was zu fressen gibt.
Ne? Ja, und eine der lustigen Szenen war, dass ich nachts eingeschlafen bin und dann so im Halbschlaf war und dachte, ich spiele so mit dem Knopf von meiner Schlafanzughose. Nur leider hat der Knopf sich dann bewegt. Denn es war kein Knopf. Oh. Das hat so ein paar Sekunden gedauert, bis ich wach geworden bin. Schreit, muss ich dann zu meiner Schande gestehen. Schreit dann, weil ich ja nichts gesehen habe, dann irgendwas durch die Gegend geworfen habe. Uh-huh. Und mal geschrien habe, mach das Licht an. Und dann war es aber zum Glück nur eine etwa, ich würde sagen, 10 cm großer Tausendfüßler, der sich eingekringelt hatte, der nicht zu den Giftigen gehört, sondern der nur im schlimmsten Fall ein stinkendes Sekret absondert.
Ah, na gut.
Das ging noch. Dann haben wir aber nach dieser Nacht dann noch ein paar mehr Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Dann die Moskitonetze dann doch noch mal nach Löchern durchsucht.
So, es wirkt ein bisschen nach, ne?
Ja.
Wenn wir von giftigen Getier reden,
ja.
Was heißt denn das? Heißt das vergleichbar mit einem Wespenstich oder ist es gleich lebensgefährlich oder wie auch immer?
Also, ich muss dazu sagen, dass ich ja jetzt kein Naturkundler bin, sondern eher Fotograf.
Aber du hast ja bestimmt einen Guide irgendwie dabei gehabt, ja. Der hat euch ja das ein oder andere an Warnungen bestimmt ausgesprochen.
Also ich muss sagen, dass es gerade auf den Nachtwanderungen so war, dass der Großteil der Tiere, die giftig sind, dass es da zu lebensbedrohenden Ausfällen des Körpers kommen könnte. Oft hat man noch die Zeit, sich ins Boot zu setzen. Das ist ja auch die Anreise dahin, ist ja auch nicht gerade eben kurz. Mhm. Wir waren jetzt in der Regenzeit ja da. Die Anreise hat von dem Hotel mit dem Bus, mit dem Boot, dann weiter mit dem Bus und nochmal mit dem Boot 5 Stunden gedauert bis zur ersten Lodge.
Oh ja.
Das ist aber auch nur so schnell möglich, weil es die Regenzeit ist, weil man dann mit dem Boot fahren kann. Ansonsten muss man über große Umwege die Straße nehmen, weil die Flussläufe nicht tief genug sind, dass das 12 Stunden dauert.
Oh.
Ja. Und dementsprechend, wenn man dann von einem Tier gebissen, gestochen oder was auch immer wird, hat man dann 5 Stunden Zeit. Oder dauert das 5 Stunden, bis man in die Stadt kommt und es gibt erstmal keine medizinische Versorgung innerhalb des Amazonas. Da muss man sich bewusst sein, es ist kein Zoo. Und wer auf die Idee kommt, alleine, ich mache das alles ohne Guide oder so, ganz ehrlich, ich glaube, ihr werdet nicht zurückkommen.
Ja, lebensgefährlich.
Wir sind mit einem Guide, haben wir uns eine Tarantel in einem Loch angeguckt. Die hat sich aber relativ schnell, eine Vogelspinne, hat sich relativ schnell wieder in ihr Loch verkrochen. Und wir haben gedacht, der Guide hat gedacht, wir geben ihr ein bisschen Zeit. Wir sind 5 Minuten im Kreis gelaufen. 5 Minuten in einem engen Kreis. Ich habe es nicht gemerkt. Wir sind hinter wieder in einem Loch angekommen und ich dachte, das kenne ich irgendwoher. Das mag jetzt für manche Outdoor-Spezialisten schockierend sein, aber ich sag mal, die Orientierung, die Aufmerksamkeit ist so gefordert, auf alles aufzupassen, dass dann die Orientierung darunter leiden wird. Also wenn man es nicht gewohnt oder geübt hat.
Ja, klar.
Deshalb ist es keine gute Idee, dann mal zu sagen, ich gehe einfach mal 100 Meter in diese Richtung. Dann kommt man wahrscheinlich nicht wieder zurück.
Ich komme gleich wieder.
Diese waren seine letzten Worte. Ja. Und dann gab es noch eine Situation, da hat ein Guide, man hat ja ein gewisses Gottvertrauen. Ne? Man ist mit einem Guide unterwegs, der lebt dort, der kennt sich aus. Und der war aber auf der Suche in einem Fluss nach einem Zitteraal. Und die kann man wohl mit der Taschenlampe ganz gut sehen.
Ja.
Zitteraal erfüllen ist schlecht. Und die Augen von denen reflektieren dann der Taschenlampenlicht.
Das sehen die anderen dann, wenn man erfüllt.
Ja. Oh ja, er muss ihn gefunden haben, den Zitteraal. Dadurch war aber der Guide so fixiert, dass er leider die Giftschlange nicht gesehen hat, an der er vorbeigelaufen ist. Und ich habe mir angewöhnt, entweder zu schauen oder zu laufen. Ja. Bin stehen geblieben. Bin dann wieder losgelaufen und habe dann die Giftschlange zusammengerollt gesehen, die sich gerade wohl erwacht ist, als er vorbeigelaufen ist. Und das war die zweitgiftigste Schlange des Amazonas, soweit er gesagt hat. Es gibt wohl nur noch Eine andere, ich könnte den Namen jetzt nochmal raussuchen, aber da ich jetzt auch kein schönes Foto von ihr hatte, weil wir so schockiert waren in dem Moment, ist das, glaube ich, für die Zuhörer jetzt auch uninteressant. Ja, und da wurde uns dann halt auch nochmal schlagartig bewusst durch diese Gefahrensituation, es ist kein Zoo, wir sind, ne, auch wenn wir schon in Afrika waren und so, da, dort im Amazonas sind halt sehr, sehr viele giftige Tiere. Nicht so der Löwe, nicht die große Bedrohung, sondern man packt an den Baum und wird gestochen und weiß nicht, was passiert ist.
Ja. Ich glaube, was dabei ganz gut rauskam, was du jetzt gerade erzählt hast, ist einfach, wenn man ein Foto machen will, dann ist man ja schon sehr fixiert und nimmt die Außenwelt einfach nicht mehr wahr. Und das ist einfach auch
gefährlich.
Super gefährlich, ja.
Ja, wenn man niemand, das ist ja, das war ja auch so eine Sache. Auf den Nachtwanderungen. Natürlich weiß ich, dass wenn ich mich hinknie, die richtige Position einnehme und dann mit der Atmung arbeite und so, dass ich dann noch mehr an Bildqualität vielleicht oder an verwackelungsfreien Bildern bei einer niedrigen Verschlusszeit rausholen könnte. Das habe ich geübt, das kann ich. Das Problem ist nur, da kann man sich nicht hinknien, weil ich alle 5 Meter eine Giftspinne, einen Skorpion oder etwas ähnliches habe. Wenn ich da durch die Gegend laufe und ich habe ein vernünftiges Schuhwerk, dann werden die im Normalfall nicht, wenn du sie nicht reizt, werden sie nicht dich attackieren oder wenn, dann beißen sie in deinen Schuh, in deinen guten Lederschuh und nicht so einen dünnen Gore-Tex, wie wir den gerne tragen, sondern einen vernünftigen, stabilen Lederschuh. Wenn ich dann aber auf den Knien bin, ja, dann geht es durch die Hose und das möchte man nicht.
Ja.
Und dementsprechend muss man dann halt mit einer etwas, da muss man sich dann überlegen, wie viel wert dann einem das Foto ist. Ein gewisses Risiko nehme ich alleine schon in Kauf, dadurch, dass wir das dahin fliegen, aber man muss nicht leichtsinnig werden. Vor allen Dingen, weil man nichts sieht. Ne? Das, ja, man sieht es nichts nachts. Die sind so gut getarnt teilweise. Ja, nochmal so als Appell. Wenn ihr das machen wollt, es ist ein großes Abenteuer. Ihr werdet es nie in eurem Leben vergessen. Aber immer, es ist kein Zoo. Ihr seid in der Natur und es nimmt keine Rücksicht auf euch. Ihr seid wieder Teil der Nahrungskette, um es mal so zu sagen.
Ja. Das will einem in unserem Lebensumfeld einfach nicht so.
Nein.
Es ist einem einfach nicht präsent, dass man dann wieder zum Gejagten wird.
Ja. Auch die Fotos. Wenn man Fotos schießt unter solchen Bedingungen, dann meiner Meinung nach ist es so, wenn Leute in den Zoo gehen und dort Fotos machen, dann können sie auch sehr schöne Fotos machen. Aber für mich sind die Naturfotos aus der Natur in der Situation für mich von meinem Gefühl her mehr wert. Ja, weil natürlich. Ich dort war, weil das Tier wahrscheinlich kein anderer Mensch bisher abgelichtet hat.
Es fühlt sich einfach echt an.
Ne? Genau, es fühlt sich echt an. Ja, das stimmt. Das ist es. Es ist echt.
Mhm. Ja. Das ist bestimmt noch ein anderes
Foto. Aber sicherlich. Jetzt sind wir natürlich etwas abgeschweift.
Das macht nichts. Wir sind ja im Podcast.
Ja. Das ist ein Vogel, der heißt wohl Greater Annie. Allerdings muss ich zu meiner Stande gestehen, dass ich nicht viel was er frisst und so sagen kann. Mhm. Dadurch ist meine Recherche noch nicht weit genug. Ich habe
einen relativ starken Schnabel.
Genau. Der hat einen ziemlich starken Schnabel und je nachdem, wie das der sieht, eher schwarz bis bläulich aus. Hat ein schönes Gefieder.
Mhm. Und aber fällt jetzt schon auf. Ne? Also das ist jetzt schon eine ganz andere Nummer als der Affe vorhin.
Ja, auffallen, weil er aufgrund dessen, man sieht ja im Hintergrund das Dunkle, das Schwarze. Mhm. Dort hat er wahrscheinlich vorher gesessen. Und dann hat er auch schwarzes Gefieder.
Stimmt.
Dann, dadurch ist dann er nur ein schwarzer weg. Punkt. Allerdings hatte es, glaube ich, in dieser Situation vorher geregnet.
Mhm,
und er hat sich in die Sonne gesetzt, um sein Gefieder zu trocknen.
Okay.
Und nur dadurch bekommt er dieses Blauschillernde, weil wenn er keine Sonne abkriegt, ist er schwarz wie eine Krähe.
Klasse.
Ja, und
sehr schön gefällt. Also, fände ich jetzt ungewöhnlich, so ein blauer Vogel in so einem grün-braunen Umfeld, sage ich mal. Ist ja nicht so die beste Tarnung, aber wie du schon sagtest, wenn da hinten im Dunkeln sitzt, also man sieht in dem Bild hier auch noch so ein bisschen, ich nenne es einfach jetzt mal Unterholz, was so hinten im Dunkeln absuppt, dann kann man sich das schon ganz gut vorstellen, wenn er da hinten drin sitzt, da siehst du vielleicht irgendwo mal ein Auge rausblitzen oder sowas.
Ja, ne? Meistens sieht man als erstes Also meistens habe ich als erstes in den Unterholz oder in den Ästen von den Bäumen schwarze Punkte gesehen. Was eigentlich was anderes sehe, habe ich meistens nie gesehen. Dann habe ich das Objektiv genommen, rangezoomt und geschaut. Dadurch, dass ich die auf dem Display ja quasi sofort sehe, was ich kriege, konnte ich dann mit der Belichtungskorrektur. Ich habe die Belichtungskorrektur vorne aufs kleine Rad gedreht, um dann. Ich habe vorne die Belichtungskorrektur direkt aufgedreht. Auch wenn viele Fotografen das jetzt vielleicht verpönen, habe ich meistens so offenblendig wie möglich fotografiert. Mhm. Eine Verschlusszeit angepasst, ob der Vogel mir jetzt mehr oder weniger Zeit gibt. Wenn ich wenig Zeit habe, habe ich so mit einer Tausendstel angefangen, wenn ich nicht gerade wollte, dass er im Flug abgebildet wird. Und dann habe ich mich langsam, wenn ich mehr Zeit hatte, runtergearbeitet, um dann die Bildqualität dass ich erstmal sichere Fotos hatte. Und wenn ich dann mehr als 3 oder 4 Sekunden hatte, habe ich dann angefangen, langsam die Verschlusszeiten runterzufahren, um dann die Bildqualität zu steigern und dann möglichst noch was rauszuholen. Wobei man ja gerade gehört hat, ISO 4000.
Das war durchaus eine plausible Strategie, die dahinter steckt. Also.
Ja, weil erstmal.
Schon ein wertvoller Tipp, finde ich.
Ja, erstmal, dass ich überhaupt. Ich habe auch nicht immer sofort voll reingezoomt, sondern ich hatte meistens dann auf den geringsten Zoom, um dann den Bildausschnitt auch vernünftig wiederzufinden. Habe dann meistens mit beiden geöffneten Augen fotografiert. Also erstmal, um dann das Tier in dem Bildausschnitt, in dem Geäst, was sich die ganze Zeit bewegt, auch wiederzufinden. Weil sonst ist es teilweise so ein Wimmelbild. Ne?
Ja, klar. Muss ja irgendwie.
Ja.
Muss ja, ja.
Es ist schon, das ist schon eine Herausforderung gewesen. Anders als in Costa Rica, die Bilder, die ich auf Google Plus gestellt hatte, dort war ich nicht so viel mit dem Boot unterwegs, konnte dementsprechend.
Da ist auch der Frosch entstanden.
Genau, da ist auch der Frosch.
Der ist als Titelbild bei der Zauberbox-Folge.
Genau, der Frosch. Aus Costa Rica. Und dort habe ich viel mehr Möglichkeiten gehabt, in meiner Körperhaltung und so dann noch ein bisschen was auszugleichen.
Mhm.
Ja. Ja, mehr kann ich, glaube ich, groß auch erstmal zu diesem Vogel gar nicht sagen. Ich werde bestimmt noch einige andere Fotos, wenn die Zuhörer interessiert sind im nächsten Monat. Ich bin halt kein Berufsfotograf. Ich habe andere Verpflichtungen, Familie und so.
Ach echt? Sag bloß. Ja.
Dementsprechend brauche ich immer, bis ich die Sichtung der Fotos, und das waren diesmal 25.000.
Oh, 25.000.
Ja, 25.000.
Ein liebes bisschen.
Also sonst war ich immer bei der Hälfte in etwa.
Die Kamera war schneller.
Nee, die Ausschussquote war höher. Durch das, ja. durch die Bootsbewegung.
Ja, und, klar, da musst du mehr schießen.
Da war jedes... Da schießt du dann 300 Bilder von einem Tier oder... Man weiß halt nie, was sie tun. Ne?
Ja,
und
klar.
Und die Ausschussquote war viel, viel höher. Ja, und das braucht natürlich ein paar Stunden. Übrigens wollte ich mich nochmal bedanken. In der letzten Folge hattet ihr über ein Alternativprogramm, glaube ich, zum Fotomechanik gesprochen.
Ja, stimmt. Wer hat das ausgegraben?
Ich weiß es nicht mehr. Diesen Fast Raw Viewer.
Das war der Andreas, glaube ich.
Der Andreas, genau. Danke, Andreas. Ne? und zwar... hatte ich bis jetzt nur die Testversion benutzt von Photomechanic.
Mhm.
Aber allerdings muss ich sagen, dass mir das für diesen Einsatzzweck, weil ich dann mache das dann brauche das Programm dann dreimal im Jahr oder so und dann die 150 Euro waren mir ein bisschen teuer.
Ja.
Ich habe das jetzt mit dem Fast Raw Viewer zum Großteil gemacht.
Ja, oh, sehr schön. Ja. Schönes Feedback.
Ist echt super. Ist ein super, super Ding. Also klar, es gibt jetzt sicherlich noch Dinge, die Photomechanic kann, die das Programm nicht kann, aber die für die reine Sortierfunktionen und Aussortieren für den ersten Rutsch, dass schon mal zwei Drittel weg sind. Dafür war das sehr, sehr hilfreich.
Ist schon verrückt. Ne? Da benutzt man Lightroom und hat ein extra Tool, weil Lightroom zu lahm ist.
Ja, im Endeffekt, also um vielleicht nochmal auf meinen Workflow zurückzukommen. Mhm. Im Moment ist es so, dass ich ja mit der Zauberbox spiele ich alles auf die Festplatte, auf eine Lagerplatte. Dann fange ich an mit dem Fast Raw Viewer Sternchen zu vergeben. Dann lade ich alle Bilder, die mit den Sternchen vergeben wurden, in Lightroom rein, dass er nur dafür die 1:1 Vorschauen rendert, weil das dauert nämlich sonst eine Ewigkeit. Kann man sich vorstellen, bei 25.000 Bildern würde das wahrscheinlich sogar für die Vorschauen deine Festplattenkapazität sprengen.
Wahrscheinlich, ja.
Und danach, nachdem ich dann die Auswahl getroffen habe, von den, ich sag mal, besten 100, die dann hinterher überbleiben, Die jage ich dann nochmal durch dieses Fuji-Verbesserungsprogramm durch, um dann nochmal die DNGs rechnen zu lassen und entscheide danach, ob diese Umrechnung ins DNG die bessere Wahl war oder nicht. Weil teilweise kann es natürlich auch sein, dass man den Look damit des Bildes zerstört, wenn man jetzt nicht gerade Tiere schießt. Ja. Also wenn man jetzt natürlich so einen Vogel hat und dann kriegt man nochmal ein gewisses Maß an Schärfe fürs Gefieder und so raus, das ist eine schöne Sache. Mhm. Wenn ich jetzt aber ein Beauty-Porträt mache, dann will ich nicht unbedingt dann nochmal die Hautporen betonen. Dann mag es vielleicht nicht so knackig scharf sein, dann kann ich lieber in Lightroom nochmal die Augen und die Sachen nochmal ein bisschen herausarbeiten, mhm, als dann alles draus gearbeitet zu haben. Sehr also schön. So ist dann meine Herangehensweise. Andere mögen es vielleicht
man
anders
sagt sehen. Ja auch Lightroom nach, dass es bei den
X-Trans-Sensoren
nicht so,
ja,
also da soll der Schärfeprozess nicht so gut funktionieren.
Ja, ich glaube,
nur dass hören das, sagen, ich weiß
ja, es nicht. Ich kann das also jetzt bestätigen. Ich hatte das auch schon vorher in der Google Plus Community geschrieben, da hatten wir beide ja schon darüber diskutiert, genau, gehabt. Und der Unterschied mit diesem Programm ist auf jeden Fall vehement. Ich kann dir, wenn wir nochmal eine ruhige Minute haben, mal so ein, zwei Beispielbilder zeigen. Gerne, aber der, ja, Unterschied ist quasi, man denkt in der 100%-Ansicht, das Bild ist scharf. Man weiß, 100% ist eher für Pixelpieper, aber okay, man will ja doch die beste Qualität rausholen. Mhm. Und dann lässt man das Programm drüber laufen und dann hat man den Vergleich oft von einer Kit-Linse zu einem Premium-Objektiv.
Oh.
Ohne übertreiben zu wollen.
Das merkt man dann schon.
Ja, also das ist dann, der holt richtig nochmal Schärfe raus.
Das verdeutlicht, glaube ich, schon ganz gut. Also wer,
ja,
wer mal so eine Kit-Linse
mal
ausprobiert hat,
die auch
und danach hat, und dann nachher mal eine Premium-Linse, sage ich, ja, mal in Anführungszeichen, da drauf geschraubt hat, und dann, ja, merkt dann schon, dass da noch einiges, ja, rauszuholen ist.
Man unterbricht dann zwar kurzfristig den, ja, was heißt unterbricht, wenn man sowieso mit der Aussortiererei fertig ist und dann die besten 100 Bilder hat, dann macht der PC das von alleine und dann kann ich das dann einmal noch durchgehen.
Genau.
Und dann ist gut. Die Menschen geben so viel Geld für extrem gute und teure Linsen aus, kaufen sich für, weiß ich nicht wie viel, 100 Euro irgendwelche Filter, damit dann keine, damit man dann keine Farbverschiebung und so weiter, mhm, hat und keinen Qualitätsverlust. Und dieses Programm kostet, glaube ich, 25 Euro.
Tja.
Das bringt jetzt keinen um.
Nein.
Genauso wie der Fast Draw Viewer, der ist, glaube ich, sogar im Angebot, um die Bilder durchzusortieren. Ja. Und der kostet, ich glaube, ich habe 16 Euro gezahlt.
Boah.
das ist ja. Den habe ich mir sofort gekauft, als ich das.
Das ist ja wie eine Handy-App
quasi. Ja, das ist ja so, schon knapp über eine Handy-App
drüber. Ja, ja.
Und für die beiden Programme zusammen 40 Euro, also ich glaube, da braucht man nicht drüber diskutieren.
Es hört sich für mich so ein bisschen an, als käme vielleicht bald eine neuere Version, aber die alte wird dann immer noch funktionieren.
Ja, ja, das ist natürlich möglich, dass es eine neue Version gibt, aber ganz ehrlich, wenn mir das Stunden bei meinen Bildmengen.
Ja, das ist ja der Wahnsinn.
An Zeit spart.
Ja.
Ne? Und mein Aussortierprozess, da wird auch nicht darüber, da diskutiere ich auch nicht großartig mit mir selber, ob das jetzt nicht vielleicht doch ein gutes Bild ist. Da gibt es nur
Quatsch.
Gut oder schlecht.
Ja.
Ich bin da rigoros, da gibt es keine Diskussion.
Ich glaube, das weißt du auch, wir Fotografen geben so viel Geld für unnützes Zeug aus und dann sparen wir dann 20 Euro. Also.
Ja, das ist dann die falsche.
Ja, ja.
Aber auf jeden Fall nochmal danke, Andreas, ne, falls du zuhörst, für den Tipp mit dem Fast Draw Viewer. Der hat mich weit nach vorne gepusht.
Der hört das bestimmt. Geht den freuen.
Ja. Gut.
Ja, super.
Da haben wir noch einen anderen Vogel.
Das ist ein Vogel.
Das ist ein Vogel.
Okay, ja.
Kannst du es nicht erkennen?
Ja, doch schon, aber der Kopf sah so irgendwie.
Ja, die haben ein ganz.
Ich war mir erst nicht sicher, ob das nicht wieder so ein Affentier war. Nee. Aber ich gucke auch so ein bisschen schräg drauf jetzt. So aus. Das war gerade. Ja. Also jetzt haben wir es in der richtigen Orientierung. Das ist ein Querformatbild und das war eben gerade im Hochformat. Ja. Da hat man es nicht so gut gesehen. Also man sieht es jetzt schon.
Gut.
Das ist ein Vogel.
Ich habe schon gedacht.
Nee.
Ja, und das ist ein sogenannter Dragoon. Mit einem roten Bauch, den man jetzt hier von der Position leider nicht sieht.
Ja, so ein bisschen sieht man es an der Seite.
Allerdings saß er schön im Licht.
Mhm.
Anders als die meisten Vögel, die ich bis jetzt kennengelernt habe, also die meisten Vögel sind ja eher so quirlig, wibbelig, schnelle, kurze Bewegungen, wenn es jetzt nicht gerade ein Papagei ist. Und die sitzen eigentlich die ganze Zeit. Und der Kopf dreht sich wie bei so einer Eule. Aber ganz langsam und dann auch ganz schräg und es macht so ein bisschen, als wenn es ein Mensch wäre, würde ich in eine Psychiatrie schicken. Das ist ein... Die haben auch ganz, ich weiß nicht,
ob man... Das ist der Slow-Motion-Vogel.
Ja, das ist wirklich so. Keine hektischen Bewegungen wahrscheinlich, weil er dann im Amazonas oder so nicht so auffällt.
Ja. Wahrscheinlich. Also, ja. Aber gut, wir Menschen erkennen ja auch kleinste Dinge, wenn sie sich bewegen.
Ja, andere Tiere, schnelle Reaktionen, schnelle Bewegungen, Flucht. Und die haben, auch wenn das auf dem Bild jetzt nicht ganz so rüberkommt, weil das eine, weil der Kopf auf direkt aufs Auge schaut, die haben ganz lange Wimpern. So in etwa wie unterm Schnabel haben sie auch nochmal um die Augen herum. Ah. Das, dadurch diesen etwas weißlichen Ring um die Augen sehen sie dann irgendwie so mal für mich so aus wie so eine kleine Diva, die auf dich herabschaut.
Ah. Ja. Schon so ein bisschen, ja.
Ja, so ein bisschen.
Klasse, Mensch.
Ich hatte ja schon erwähnt, dass meine Lebensgefährtin Videos aufnimmt. Ja. Ich habe davon auch von diesen Tieren auch ein kleines Video. Ich schneide immer dann so ein 2-Minüter zusammen und den werde ich dann vielleicht auch mal in die Google Plus Community stellen. Dann können die Leute mal so nicht nur die einzelnen Fotos hinterher später noch sehen, sondern ein kleines Gefühl dafür bekommen.
Ja, super.
Vielleicht so wie
das ist. Da habe ich jetzt eine kleine Aufgabe für dich. Wenn das dann, wenn du das Video dann hochgeladen hast, dann verlinkst du doch über die Kommentare.
Über die Kommentarfunktion in dem Podcast.
Genau, einfach an den Artikel unten Kommentar. Ja. Hier das angekündigte Video, Link rein, kann man direkt draufklicken.
Aber Leute, setzt mich nicht unter Druck.
Nein.
Ich brauche in etwa 2 bis 3 Monate, bis die sich mit alles abgeschlossen
haben. Drum sage ich ja in die Kommentare. Ich habe mir da was bei gedacht.
Ja, jetzt muss ich sagen, dass mehr Fotos habe ich es bis jetzt nicht geschafft.
Das reicht doch völlig aus.
Aber da werden bestimmt noch einige gute kommen von Tieren, die ihr wahrscheinlich so noch nicht gesehen haben werdet.
Da bin ich super gespannt drauf.
Ja.
Mensch. Ja, wir quatschen jetzt auch schon eine Stunde, Mensch.
Oh Mann.
Oh Mann,
ich bin aber auch ein Quatschkopf. Und ich könnte doch so viel erzählen.
Würde ich niemals zugeben.
Eine kleine Anekdote habe ich noch.
Ja, natürlich.
Eine kleine Anekdote. Und zwar eine kleine Geschichte. Und zwar hat eigentlich so mein erster Landgang im Amazonas angefangen. Wir haben eine Tageswanderung gemacht und ich bin vom Boot gestiegen und habe mich umgeschaut. Und dann knackte es auf einmal und dann war mein linkes Bein bis zum Knie weg.
Das Bein bis zum Knie weg.
Ja, in einem Loch.
Okay.
Das war, ich habe mich an den Land, ich habe mich quasi aufs Land gestellt, bin einen Schritt gegangen und bin sofort eingesunken, eingebrochen. Mhm. Habe das Bein rausgeholt und dann lief alles von meinem Bein runter. Tausendfüßler, Spinnen.
Oh.
Und ich dachte mir nur so, durchatmen, alles wegwischen.
Ganz ruhig.
Ganz ruhig, Panik bringt da nicht weiter. Meine Freundin hat fast eine hysterische bekommen. Und dachte, okay, so grüßt mich der Amazonas, das kann ja was werden.
Ja.
Ja.
Und inzwischen warst du wie oft da?
Im Amazonas war ich erst einmal. Das war das erste Mal. Vorher war ich, also ich bevorzuge tropische oder subtropische Gegenden. Halt in Costa Rica waren wir. Wir waren in Sri Lanka, Indien, na gut, Nepal ist jetzt nicht mehr, doch wir waren in der subtropischen Gegend, Naturschutzgebiet noch in Nepal, Afrika, im Okavango-Delta, in Botswana und so weiter und so fort.
Sehr schön,
ja.
Super.
Kleine Inseln sind wir auch ganz gerne.
Ja, André.
Ja.
Vielen, vielen Dank.
Nicht dafür.
Doch. Auch für den leckeren Kuchen und den Kaffee. Ich bin hier fürstlich bewirtet worden hier bei dem André.
Der sich schon die Mühe macht und die hinfährt.
Bekomm auf dem Weg eine WhatsApp, welchen Kuchen ich denn bevorzugen würde. Also ganz herzlichen Dank, hat mir super viel Spaß gemacht.
Ja, immer wieder gerne.
Also bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao.
So, nun bin ich wieder in Berlin angekommen. Das war ein ganz toller Tag. Vielen, vielen Dank, André, und vielen, vielen Dank auch an deine Freundin. Ich möchte mich auch ganz recht herzlich für eure Gastfreundschaft bedanken. Das hat viel, viel Spaß gemacht, war ein ganz rundes Ding. Ja, Daumen hoch, würde ich sagen. Dann, ihr wisst schon, wir können immer noch Zuwachs in der Community gebrauchen. Sterne sind auch ganz hoch im Kurs und fühlt euch frei, immer wieder Kommentare. Macht's gut, ciao.